Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Mein Name ist Conny Langreck und ich bin heute verabredet mit zwei jungen Müttern. Und wir sprechen über das Thema große Erwartungen an junge Frauen und an junge Mütter. Und ich freue mich, dass Anne Pagotsidis und Lisa Wader-Lepper heute bei mir sind. Und ich bitte euch, dass ihr euch einmal selber gerade kurz vorstellt.
Ja, hallo. Mein Name ist Anne Pagotsidis und ich bin Referentin hier in der Bildungsstätte St. Bonifatius in Winterberg und biete dort mit meiner Co-Referentin Simone Wiedeking ein Auszeitwochenende für junge Mütter an. Und ja, ich wurde heute eingeladen und danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich bin Lisa Wader-Lepper. Ich arbeite bei der Landwirtschaftskammer, betreue da einen Kreislandfrauenverband Minden-Lübbecke und mache auch Hygieneschulungen. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich bin Mutter von einem 2,5-jährigen Sohn und bald kommt auch noch das zweite Kind und ich freue mich heute auch von meinen Erfahrungen berichten zu dürfen.
Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Ich bin über dieses Thema junge Mütter und Herausforderungen an junge Mütter in letzter Zeit mehrfach gestoßen. Aber Auslöser für diesen Podcast war, dass ich zum 75-jährigen Geburtstag der Landvolkshochschule Hardehausen eingeladen war. Und mein Thema war, welche Herausforderungen haben Frauen heute? Und als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz große Herausforderungen besonders für junge Frauen und für junge Mütter da sind, weil einfach die Erwartungen der Gesellschaft, in diesem Fall würde ich als Gesellschaft an Familien, Nachbarn, Kolleginnen, Freundinnen und so weiter, alles, was im Umfeld der jungen Frauen leben, an die jungen Frauen immens groß sind und die jungen Frauen versuchen allen Rollenbildern gerecht zu werden, die da sind. Ehefrau, alleinerziehende Mutter, Mutter überhaupt, Schwiegertochter, Tochter, Kollegin, Förderin ihrer Kinder, aber auch die ganzen Care-Arbeiten, Köchin, Wäsche, Haushalt, Kindertaxi, die Freundin, die Nachbarin, alle haben ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie junge Frauen bitte zu funktionieren haben und zu sein haben. Und oftmals fallen die jungen Frauen leider hinten rüber und werden selber gar nicht mehr wahrgenommen oder gesehen mit ihren eigenen, ganz eigenen Bedürfnissen. Wenn man dann schaut, dass die Care-Arbeit, also wirklich das, was die Familienarbeit zu Hause ist, das Kochen, Haushalt, Wäsche, Putzen, vielleicht auch Pflege von älteren Familienmitgliedern, aber auch natürlich besonders die Pflege der Kinder, im Durchschnitt 80 Minuten am Tag ist. Und ich finde, das ist gar nicht viel, wenn man alles berücksichtigt, was ich gerade aufgezählt habe, ist auch im Durchschnittswert. Und 9 Stunden die Woche für die Frauen. Die Männer haben diese Werte viel, viel niedriger nebenbei bemerkt. Und um dem zu begegnen, müssen wir einfach schauen, was können wir für junge Mütter tun? Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass wir als allererstes erstmal diese Herausforderungen sichtbar machen, dass wir da mal drüber sprechen. Und dafür machen wir diesen Podcast, um einfach nochmal auf das große Thema, die Herausforderungen für junge Frauen aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren und auch vielleicht Verständnis zu wecken. Und jetzt würde ich euch beide einfach mal bitten, wer auch immer anfangen mag, was sind denn so eure Erwartungen, was sind die riesengroßen Herausforderungen, die an euch gestellt werden in der Vielfalt? Vielleicht magt ihr einfach aus eurer Sicht darüber mal kurz berichten.
Ja, sehr gerne. Also ich finde, die größte Herausforderung ist immer so ein bisschen der Zwiespalt zwischen dem, was man selber möchte, zwischen dem, was irgendwie die Familie möchte oder das Umfeld, wovon du ja eben sprachst, Freunde, Schwiegereltern, Eltern und und vielleicht auch zwischen dem, was man muss. Also gerade so immer dieser Konflikt mit, wie lange gebe ich mein Kind in die Kita, damit ich arbeiten gehen kann. Dann hat man ein schlechtes Gewissen, dass das Kind irgendwie vielleicht mal das letzte Kind ist, was abgeholt wird an dem Tag. Gleichzeitig möchte man ja aber auch irgendwie seinem Beruf gerecht werden. Und ja, da ist immer so ein Konflikt, wo man sich immer selber wieder unsicher ist, weil man eben so viele Einflüsse auch hat, die dann wieder sagen, du kannst doch dein Kind nicht mit anderthalb oder mit 6 Monaten oder was auch immer in die Kita geben. Und das muss ja jeder für sich entscheiden. Und das ist mir eigentlich auch bewusst, dass das jeder für sich entscheiden muss. Aber dadurch, dass dann doch immer wieder diese unterschiedlichen Meinungen auf einen einprasseln, ja, wird man dann doch immer wieder verunsichert und befindet sich immer so in so einem inneren Zwiespalt. Ja.
Ja, da
Und
kann
wie
ich
erlebst du
komplett
das?
mitgehen. Ja, Lisa, da kann ich komplett mitgehen. Also diese, ich nenne es mal Ambivalenz des Mama-Seins. Also man staunt über die Kinder und ist voller Liebe und gleichzeitig ist man aber irgendwie zerrissen, weil man zum Beispiel in der Kita ganz schnell noch da sein muss, um nicht die letzte Mama zu sein, beziehungsweise nicht das letzte Kind, ja, abholt. Und ja, da merke ich auch, also die Zerrissenheit, auch in unseren Kursen wird das häufig genannt. Also das ist wirklich die Frage einfach, glaube ich, dahinter steckt, was bin ich oder welche Mama möchte ich sein? Bin ich eine gute Mama, wird doch häufig gefragt. Und ja, was macht mich zu einer Mama eigentlich aus? Und dass man dann auch wirklich diese ganzen äußeren Einflüsse, die auf einen einprasseln, dann reflektiert und sagt, ja, was ist mir aber wichtig? Und dann bei sich sein. Denn man hört wirklich vieles von außen, sei es über Social Media oder von ja, Eltern, Schwiegereltern, Nachbarn, Freunden, ja, wie machst du das denn? Bist du dir da sicher? Dass man dann sagen kann, ja, ich schaue auf mein Kind und ich schaue auf mich und es ist gut so. Ich bin so zufrieden und mein Kind ist auch zufrieden. Und ich mag das Zitat ganz gerne. Das haben wir auch bei uns im Ausschreibungstext drinstehen. Mit der Geburt eines Kindes wird auch eine Mama geboren. Also, dass man da auch sich ganz bewusst macht, ja, das Kind ist da und es dreht sich sehr, sehr viel dann ums Kind. Aber eine Mama wird auch geboren und die muss sich auch wiederfinden in dieser Rolle und erstmal zurechtfinden und schauen, ja, was macht mich eigentlich als Mama aus?
Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Spruch, weil der zeigt so vieles auf. Der zeigt einfach auch auf, dass sich auf einmal alles ändert und nichts ist auf einmal so wie vorher und niemand bereitet einen darauf vor. Das ist auf einmal einfach so und man muss auf einmal dieser Rolle gerecht werden und wusste vorher überhaupt nie, was auf einen zukommt und hat auch eigentlich, also zumindest war es bei mir so, als ich vor vielen Jahren mein erstes Kind bekommen habe, hatte auch keine Ahnung, was ich jetzt richtig machen soll oder nicht. Das war eine Riesenherausforderung. Aber ich habe gerade ganz gut die Zerrissenheit beschrieben und da ist mir im Vorgespräch, Anne, auch so das Zitat aufgefallen, ja, Frauen wollen auch einfach arbeiten. Sie wollen beiden Rollen gerecht werden. Sie lieben ihre Also wenn es gut läuft, lieben sie ihren Job und haben einen Job, den sie wirklich gerne machen und wo sie sich drin wohlfühlen und den sie auch schwer loslassen können vielleicht und sich vorstellen können, dass andere das jetzt mal eben einfach übernehmen und dann weitermachen, wenn es dann in die Mutterschutzzeit geht. Aber sie wollen auch für ihre Kinder da sein und dem gerecht werden. Und oftmals ist es aber auch einfach wirtschaftlich notwendig, die Stunden zu arbeiten. Man kann nicht unbedingt sagen, ich kann mir das jetzt leisten, lange zu Hause zu bleiben oder wir teilen das auf. Anne, du hast vielleicht einfach auch nochmal den Blick so in deine ehemaligen Kursteilnehmerinnen. Was für Erfahrungen bringen die Frauen mit oder wie kommen die an in diesen Kursen?
Es ist so, dass es wirklich eine Fülle an Unterschiedlichkeit da ist. Also da sind wirklich Frauen, die jetzt, um das Beispiel aufzugreifen, dann ihr Kind wirklich mit 6 Monaten oder sowas schon in die Betreuung geben und manche sagen, ach, ich möchte gerne 3 Jahre zu Hause bleiben. Und das Wichtige ist, dass wir im Kurs dann noch sagen, cool Moms, don't judge. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich mache es auf meinen Weg. Ich mache es vielleicht anders, aber es ist vollkommen in Ordnung, wie du das machst. Und es ist wieder eine Zerrissenheit, die viele Frauen dann spüren und die davon berichten. Entweder möchte ich schnell wieder arbeiten, weil es für mich auch eine Sinnerfüllung ist, dass ich arbeite und mich da auch ja wiederfinde in meiner Rolle der Arbeitenden. Oder aber auch, die sagen, nein, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und froh und es ist für mich voll in Ordnung, dass ich noch länger in der Elternzeit bin und in der Rolle bin. Und dass es da wirklich alles gibt und auch nebeneinander bestehen darf. Das finde ich so wichtig. Und natürlich auch aus finanziellen Gründen, aus vielleicht auch Ressourcengründen, Kraftressource zum Beispiel auch, dass es dann auch ganz wichtig ist, sich Unterstützungssysteme da auch mit heranzuziehen und Kinder in die Anführungsstriche Fremdbetreuung zu geben. wo man dann, wie Lisa eben auch richtig gesagt hat, dann ja betitelt wird als Rabenmama, wenn man das zu früh macht. Und wenn man das aber zu spät macht, wenn das Kind schon 4 ist, dann ist man ja faul, weil man nur zu Hause hängt und die Kinder ja nur hat und die Care-Arbeit. Und die Care-Arbeit ist auch eine Arbeit. Also es ist wirklich anstrengend. Es ist ja nicht so, dass wir da dann die Füße hochlegen und so. Es ist 24/7 gebraucht werden und die Verantwortung zu tragen. Und das versuchen wir dann immer unseren Frauen auch zu signalisieren, dass das eine total zu respektierende Arbeit ist. Sehr erfüllend, aber vollkommen zu verstehen, dass es auch anstrengend ist.
Genau. Eine Arbeit und eine Leistung, die man selber bringen möchte, die man an sich selber erwartet, und die aber natürlich vor allem die engste Familie um einen drumherum auch erwartet. Was denkst du, was könnte Jungfrauen helfen, unterstützen? Was würden wir brauchen? Oder welche Forderungen, wenn wir jetzt einfach mal ganz groß denken, könnte man zum Beispiel auch an Politik stellen? Was würde jungen Müttern wirklich helfen und sie unterstützen? Also ich denke zum Beispiel an flexiblere Arbeitszeitmodelle, Führen im Team, solche Dinge. Ja. Was könnte man da installieren, um wirklich eine echte Hilfe für junge Mütter anzubieten?
Oder gäbe es vieles? Also was mir sofort in den Sinn kommt, ist flexiblere Kita-Zeiten. Das ist in manchen Kitas nicht gegeben und das verstehe ich auch, denn da fehlt einfach die personelle Kapazität. Also da muss wirklich einfach auch Geld in die Kitas und auch dann in die Schulen gesteckt werden, dass da auch wirklich flexibel geschaut wird, wenn ich in einer Schicht, weiß nicht, im Krankenhaus zum Beispiel arbeite, dass ich mein Kind dann auch zu Schichtbeginn hinbringen kann und nicht morgens von 8 bis 14 oder 15 Uhr. Das ist ja bei vielen Frauen gar nicht der Fall, dass sie so arbeiten. Das Zweite, was mir sofort einfiel, ist, den Mann auch einfach, oder den Vater oder den Partner zu stärken, indem eigentlich ist es ja schon auf europäischer Ebene durch, dass es eigentlich so ist, dass es den Elternstaat Urlaub gibt. Ich weiß jetzt gerade nicht, nagelt mich nicht fest, 14 Tage, ja. Müsste es eigentlich geben. Deutschland setzt es nur nicht um. Und das würde ja auch nochmal wirklich Luft verschaffen, wenn man weiß, der Partner oder die Partnerin, die sind dann auch zu Beginn des Lebens da und unterstützen während der Mutterschutzzeit per se. Da muss kein Urlaub genommen werden oder Elternzeit oder irgendwie gedacht werden, wie schaffe ich das bei meiner Arbeitsstelle, sondern eigentlich steht uns das auf europäischer Ebene schon zu. Deutschland setzt es nur noch nicht um. Solche Dinge. Ja, und dann wurde das zum Beispiel jetzt auch abgeschafft. Man darf nur noch einen Monat Elternzeit gemeinsam nehmen. Lisa, berichte mich, wenn du was Aktuelleres gerade im Kopf hast. Ne? Ich glaube, man darf nur noch einen Monat, ne?
Naja, das ist ja mal der Unterschied zwischen Elternzeit und Elterngeld. Ich glaube, man darf nur einen Monat gleichzeitig Elterngeld beziehen.
Stimmt.
Genau. Aber man darf. Ich glaube, es gibt Modelle, wo man dann trotzdem noch 2 Monate Elternzeit gleichzeitig machen kann, wo dann aber jemand, also eine Person, dann eben mindestens aufs Elterngeld verzichten muss.
Ja.
Aber so.
Ja, genau, stimmt, gibt, so muss man es korrekt
ausdrücken. Möglichkeiten, aber wir müssen das auch noch recherchieren.
Ja, aber das macht es ja schwierig, dass man dann in dieser Anfangszeit erstmal auch doch so viele Unterstützung bräuchte, jetzt auf staatlicher Ebene, die einfach fehlt.
Und gerade auch die 14 Tage, von denen du eben sprachst, die gingen ja auch durch die Medien und dann dachte man, oder ich dachte dann auch schon, ach, das ist schon längst durch. Und auch Freunde, die, ich glaube, im September oder letztes Jahr schon im Frühjahr Kinder bekommen haben, da war das eigentlich immer schon, dass das so hieß. Es gibt 14 Tage, aber ich glaube, bis heute ist es eben wirklich in Deutschland noch nicht umgesetzt und es schwebt immer noch so, ja, quasi darüber, gibt es das jetzt oder gibt es das nicht, aber bis jetzt ist es noch nicht umgesetzt. Ja.
Genau, oder auch rückwirkend. Also ich habe ja im März meine zweite Tochter bekommen und wir haben auch gedacht, eigentlich müsste es für uns gelten. Tut's bisher nicht. Ich weiß es nicht.
Ja. Das ist spannend. Ich setze noch mal eine andere Brille auf und zwar gehe ich noch mal in den landwirtschaftlichen Bereich. Ich glaube, dass wir da tatsächlich auch noch früher ansetzen könnten mit dem, was wir für junge Mütter tun könnten, indem wir zum Beispiel in den Fachschulen dieses Thema auch thematisieren und dafür sensibilisieren. Die Fachschulen heute, die landwirtschaftlichen Fachschulen, aber auch im Gartenbau, sind ja oftmals inzwischen auch besetzt mit Jungs und Mädels. Aber ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig, dass wir auch einfach die jungen Männer, die in der kurz vor der Beendigung ihrer Ausbildung stehen, für dieses Thema sensibilisieren und ihnen sagen, wie sehr sie gebraucht werden, auch wenn in einer jungen Familie, wenn es dann eine junge Familie wird, die junge Familie geboren wird. Wir haben eben gesagt, es wird eine Mutter geboren, aber es wird ja auch eine junge Familie geboren und auch die jungen Väter müssen ja in ihre Rollen hereinwachsen und sind noch weniger vorbereitet vielleicht als die jungen Mütter, weil junge Mütter haben wenigstens noch irgendwo ein Netzwerk, in dem sie sich vielleicht im besten Fall austauschen können. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da schon gucken müssen. Und wenn ich in die Landfrauenstudie gucke, wie wenig Unterstützung die Frauen von Seiten ihrer Partner bekommen, wäre das, glaube ich, ein Riesenthema auch für die Fachschulen. Und dann ist es ja so, wenn es dann tatsächlich eine selbstständige junge Frau ist, sei es eine Landwirtin oder eine Gärtnerin oder aber auch eine Handwerkerin, eine Friseurin oder was auch immer, dann hat die überhaupt gar keinen Anspruch auf Mutterschutz. Dazu haben wir auch schon mal einen Podcast thematisiert. Auch das ist ein Thema, was wir gar nicht aus den Augen verlieren dürfen, weil das ist einfach unvorstellbar, dass junge Frauen dann noch mehr alleine gelassen werden mit der jungen Mutterschaft. Da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dahin zu gucken. Über die Erwartungen an sich selbst haben wir eben schon gesprochen, ein glückliches Bild nach außen zu zeigen. Und ich glaube, da ist euer Workshop, euer Kursangebot, Anne, wirklich ein ganz wichtiges, einfach mit sich selbst ins Reine zu kommen und mal in sich zu gehen und zu sagen, was will ich eigentlich von mir und vom Leben? Du hast das eben schon so schön erzählt. Hast du vielleicht noch eine Geschichte, noch ein Beispiel für uns, wo das gut gelungen ist?
Ja, wir starten mit einer Standortbestimmung. Und da fragen sich die Mama, ja, warte mal, was ist denn gerade überhaupt an mir? Also da sind einfach viele Themen, die vielleicht zu Hause gar nicht aufgearbeitet werden können, weil der Alltag einfach rollt und die Kinder einen brauchen und alles, ne, da kann man gar nicht mal innehalten und sagen, was beschäftigt mich gerade eigentlich? Und ja, der Tod eines Elternteils war zum Beispiel schon auch Thema, weil man dafür gar keine Zeit hatte zu trauern, weil einfach der Alltag weiterrollt und das dann in unserem Kurs einfach auch Raum hatte. Aber auch solche Dinge wie Überforderung mit den Kindern, dass man sagt, ich weiß gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und das darf bei uns alles sein. Also es ist ja einfach Raum da und es ist tatsächlich so bei all den Kursen, die Simone und ich in Elkringhausen oder auch darüber hinaus schon mal gegeben haben, dass bei diesem Kurs doch auch die meisten Tränen fließen, weil das einfach sein darf, weil wir den Raum dafür schaffen wollen und aufmachen wollen, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Als Mama, aber auch als Individuum, als Lisa, als Conny, als Anne. Wir kommen dann so dahin, als wir, als jeder Einzelne. Und da, dass sich so nochmal hinzustellen in den Raum, und nicht zu denken, oh, wo ist die Wickeltasche, wo ist das, sondern man ist wirklich nur so da und sich Zeit zu nehmen dafür und zu schauen, wo stehe ich, wer bin ich, wo möchte ich hin. Ja, das ist sehr wertvoll, also auch für uns Referenten. Also wir ziehen da sehr viel raus und es sind wirklich bedeutsame Stunden mit diesen ganz wundervollen Frauen, die wir erleben dürfen.
Und ich vermute, es bildet sich daraus auch ein Mini-Netzwerk für die Frauen, die dann in Kontakt bleiben und einfach eine Austauschmöglichkeit haben, wenn zu Hause mal wieder die Wellen hochschlagen und im Zweifelsfall dann mal eben jemanden anrufen können oder eine WhatsApp schreiben und einfach daraus Kraft ziehen können, dass es Frauen in gleichen Situationen gibt, wo man sich einfach dann mal Hilfe holen kann.
Ja, wir gehen auch ganz konkret, wenn ich da noch was zu ergänzen darf, auch konkret an die Alltagsgegebenheiten heran oder dass wir wirklich Raum geben für Probleme, dass einer sagt, du weißt du was, ich habe jetzt das und das, wie macht ihr das? Und dann auch ganz konkret an diesen Problemen in Anführungsstrichen oder Herausforderungen arbeiten und das mit nach Hause nimmt, wie man damit umgehen kann. Zum Beispiel, der Mann kommt nach Hause und man guckt sich an und denkt, ja, wo steht denn jetzt deine Energieampel? Also rot ist wirklich, es geht gar nicht mehr, orange ist in Ordnung und grün, ich habe total die Energie. Und dass man sich das dann als Paar auch dann zugesteht und sagt, ja, du, ich bin auf Rot, du bist gerade nur eher orange-grün, kannst du gerade mal die Kinder nehmen? Ich brauche einfach gerade mal 10 Minuten. Mhm. Also, dass man da auch sich so Alltagshilfen schafft, so Brücken schafft, um ganz klar zu sagen, am Wochenende zum Beispiel stehen unsere Ampeln beide auf orange, dann machen wir nicht sonst was für einen Ausflug, sondern wir machen irgendwie einen entspannten Tag bei uns zu Hause. Also, dass man dann sich das auch zugestehen darf, dass es dann nicht sonst was für Ausflüge sein müssen oder dann wirklich in die Familie schaut, was tut uns jetzt gut.
Ja.
Kann natürlich auch sein, dass dann der Ausflug genau gut tut, aber dass man sich wirklich dann austauscht, wo stehst du gerade? Und ja, darüber hinaus einfach sich dann diese Zeit auch gibt und diese Alltags, wir sagen es eigentlich immer so, Alltagstipps von Frau zu Frau, von Mama zu Mama gibt. Und da sind, glaube ich, auch viele schon mit nach Hause gegangen und haben gesagt, danke, dass ihr uns das mit auf den Weg gegeben habt. Gar nicht nur von uns Referenten, sondern aus der ganzen Gruppe, ne, heraus.
Ja, ich höre schon. Ich glaube, solche Workshops, solche Kurse bräuchten wir viel, viel mehr im ganzen Land.
Ja, also da auch danke an das Bildungshaus, dass wir die Möglichkeit haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind da, wir bieten einen Kurs jetzt im Bildungshaus in Bonifatius in Winterberg an, einmal im Jahr. Und wir sind ganz dankbar, dass wir das machen dürfen. Der ist gesetzt, der Kurs, für jedes Jahr. Da sind wir sehr dankbar. Und ich glaube aber auch, dass da der Bedarf auch darüber hinausgeht.
Glaube ich auch, genau. Ein Thema möchte ich gerne noch ansprechen. Es ist eben schon einmal ganz kurz angeklungen. Anne, du hast ganz kurz davon gesprochen. Lisa, ich frage dich dazu jetzt mal. Und zwar gibt es noch eine zusätzliche Erwartungshaltung, die relativ neu, sage ich jetzt einfach mal, aus meiner Perspektive, mein ältester Sohn ist jetzt 30, da haben wir mit dem Thema noch nichts zu tun gehabt. Vielleicht auch Gott sei Dank. Aber die sozialen Medien oder die Herausforderungen, die das Internet und die Dauerverfügbarkeit am Handy uns positiv bringen, aber vielleicht auch negativ. Die Erwartungen in diesem Bereich, die dann von außen auf einen zukommen, sind, glaube ich, immens. Lisa, magst du da was zu erzählen,
gerne,
aus deiner Erfahrung?
Ja, genau. Man ist ja dann irgendwann, Social Media kennt einen dann ja auch so ein bisschen, auch wenn man versucht, auf seine Daten zu achten. Aber je nachdem, was man so sucht, kommt man dann ja doch in so Bubbles rein. Also ich sage jetzt immer selber, ich bin in der Mama-Bubble drin. Dementsprechend werden mir natürlich bei Instagram und etc. Videos und Reels angezeigt, die sich immer um dieses Thema drehen. Und ja, da hatten wir ja schon das Beispiel mal genannt oder mir ist es dann mal untergekommen oder meine Schwägerin fragte dann auch, sag mal, muss ich jetzt eigentlich Blaubeeren und Himbeeren mit Natron waschen, damit da Pflanzenschutzmittel etc. abgeht, damit ich das meinem kleinen Baby noch geben kann? Und ja, sowas schwemmt einem dann rein. Vorher war es mir noch gar nicht so sehr reingeschwemmt, aber wenn man dann einmal danach googelt, dann kommt es ja immer wieder. Und dann fängt man an, Obst 15 Minuten lang in Natronwasser einzulegen, damit da bloß alle Pestizide, Pflanzenschutzmittel etc. abgehen, damit es seinem Kind, seinem Baby möglichst gut geht und es auch bedenkenlos Himbeeren und Blaubeeren verzehren kann. Ist natürlich Quatsch. Oder zumindest ist da nicht viel dran, das muss man nicht machen, aber so wird natürlich auch immer so ein bisschen, ja, man wird verunsichert, es werden Verkaufstipps gegeben, also nicht nur dieses Natron-Beispiel, sondern auch, ja, jetzt gerade auch nochmal wird mir immer wieder angezeigt, wann darf ich mein Kind das letzte Mal mittags zum Schlafen hinlegen, damit es abends um 19 Uhr noch brav ins Bett geht. Und dann je nach Alter des Kindes, also wenn es 3 Monate alt ist, darf es um 16 Uhr noch schlafen oder wie auch immer, so ist das dann tabellenmäßig aufgelistet. Ja, und das ist natürlich dann ganz schnell so, wenn das bei seinem eigenen Kind halt nicht so ist, wie es da steht, denkt man schon wieder, mache ich was falsch, was ist denn bei uns anders? Und ja, lässt sich vielleicht davon verunsichern. Ich hoffe, ich bin noch ganz, komme da noch ganz gesund bei raus und reflektiere das immer gut, wenn mir sowas angezeigt wird. Aber dann wird natürlich auch Schlafberatung verkauft oder Bücher empfohlen, wo man das nochmal nachlesen kann, wie das am besten für sein Kind ist. Und klar, man ist dann unsicher als junge Mutter, die vielleicht das erste Mal Mutter geworden ist und überlegt, mache ich das richtig? Genauso auch das Thema wird euch ja wahrscheinlich auch viel im Kurs begegnen. Zu viel Zuneigung, zu viel Liebe, zu viel Schuckeln. Darf mein Kind in den ersten Monaten beim Stillen einschlafen oder in den Schlaf geschuckelt werden oder muss ich es direkt ins Bett legen, damit es gar nicht erst verwöhnt wird durchs ganze Geschuckel? Ja, wann muss mein Kind selbstständig im Bett einschlafen? Ne? Dann immer der Zwiespalt zwischen, ihr dürft euer Kind bloß nie schreien lassen, aber ihr dürft euer Kind auch nicht verwöhnen und zu viel schuckeln. Ja, und da dann immer noch so ein bisschen den Überblick zu bewahren und zu überlegen, was ist für mich und mein Kind jetzt gerade das Richtige, ist dann schon, ja, schwer, wenn man da dann so drin ist. Ja.
Kinder sind einfach auch keine Maschinen. Da kann man keine Gebrauchsanleitung für machen und Zeiten reinschreiben. Jedes Kind ist ja auch anders und hat ein anderes Schlafbedürfnis und auch eine andere Schlafmenge. Das finde ich ja wirklich auch nicht ungefährlich, da solche Tabellen herauszugeben, weil jeder
häufig steht dann ja unten drunter auch. Natürlich sind das nur Richtwerte und so, aber erstmal ist natürlich das Real so aufgezogen, dass man ja da
man muss dann auch das
wird,
Kleingedruckte lesen.
Genau.
Umso wichtiger. Was würdest du als Tipp geben? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich jetzt wirklich merke, das verunsichert mich total? Was kann ich tun? Weil ich glaube, wir können jetzt nicht einfach sagen, wir gucken das nicht mehr. Da kommen wir ja nicht dran vorbei. Aber was kann einem vielleicht da ein bisschen Halt oder Richtung geben?
Oh, schwierig. Also ja, dann doch vielleicht wieder mit Freundinnen oder mit Gleichgesinnten eben austauschen, mit anderen Mamas. Natürlich auch immer unter dem Vorbehalt. Also ich weiß auch, bei einer Bekannten funktioniert das halt super, dass sie ihre Kinder abends weglegt und die schlafen von alleine ein. Hat bei meinem Kind noch nie funktioniert. Aber das ist dieses Don't Judge, also dieses Thema, das ist halt jedes Kind anders, sich das immer wieder bewusst zu machen. Mein Kind ist individuell, ich bin individuell. Das, was da angezeigt wird, ist halt was ja Generalisierendes. Also irgendwie wird das da alles über einen Kamm geschert. Ja, das immer wieder ja versuchen zu reflektieren, ist das was für mich. Andererseits, man fängt ja auch, wenn man dann im Mutterschutz ist und sich unsicher ist, fängt man ja auch mal an zu googeln, weil man mal einen Tipp braucht. Ne? Dementsprechend, man ist ja auch ein bisschen dankbar, wenn man mal irgendwie eine Anregung kriegt, versuch's doch mal so oder versuch's doch mal so, ist man ja auch dann hier und da mal ja eben dankbar dafür, aber dass man das halt nicht übertreibt und da immer versucht, so ein bisschen die Waage zu halten zwischen sich irgendwie ja beeinflussen lassen und irgendwie bei sich selbst zu bleiben. Und das ist eben ja schwer.
Ich glaube, auch da ist wirklich ein gutes Netzwerk auch mit Frauen in derselben Situation echt wichtig. Also unsere Mama-Bubble damals waren Krabbelgruppen. Ich weiß gar nicht, gibt's das überhaupt noch?
Ja. Ja.
Ja, gibt's noch. Wunderbar.
Genau.
Man muss halt die Zeit dann finden, dahin zu gehen, wenn man berufstätig ist auch noch. Aber wenn es das Angebot grundsätzlich noch gibt, finde ich, ist das ja schon mal eine große Hilfe. Natürlich gab es da auch immer die Mütter, die alles richtig gemacht haben und die nur toll waren. Aber man hat dann eben auch gemerkt, neben rechts und links neben mir sitzen auch Frauen, die sind eher in meiner Situation und da gelingt auch nicht immer. Und wenn man ehrlich da auch miteinander umgeht, stellt man auch fest, es gelingt auch nicht allen immer alles. Und dann ist der Austausch von Face to Face doch einfach noch ein bisschen geerdeter vielleicht als über Instagram. Genau, eine Riesenherausforderung, die da die jungen Frauen noch zusätzlich haben heute. Und das macht es auch nicht einfacher. Ich glaube, dein Kursangebot, Anne, und du machst das ja mit Simone gemeinsam, ist wirklich eine gute Gelegenheit. Lisa, vielleicht können wir einfach mal gucken, ob wir mal irgendwie bei den Landfrauen da auch einen Weg finden, sowas in den Bezirken mal zu installieren, um das auch für unsere jungen Frauen mal anzubieten. Ich glaube, das wäre wirklich eine ganz, ganz spannendes Projekt für uns. Können wir mal, geh du erstmal in Ruhe in Mutterschutz demnächst und wenn du wieder da bist, schauen wir mal, was wir da bewegen können. Genau.
Genau.
Aber liebe Anne, jetzt stell doch bitte den Kurs noch mal einmal vor. Was sind denn für Rahmenbedingungen? Wie lange müssen die Kinder wegorganisiert werden? Ist es mit Übernachtung? Ist es ohne Übernachtung? Wo findet es statt? Und auf was muss ich mich einstellen? Und was kostet es auch überhaupt? Jetzt der kurze Werbeblock, bitte.
Ja, sehr gerne. Danke. Ja, also das Auszeitwochenende für junge Mütter wird angeboten für Mamas, die Kinder im Alter von 0 bis 7 haben. Also da haben wir die Grenze gesetzt, um wirklich thematisch genau über ähnliche Dinge reden zu können. Das Wochenende findet aber ohne Kinder statt. Simone und ich sind selbst Mamas von insgesamt 5 Kindern und wir wissen auch, wie schwierig das ist, die Betreuung zu organisieren und wissen aber auch, wie gut es tut, wenn man einfach ein Wochenende für sich hat. Es startet Freitag am 23. Mai. Wir starten dann mit dem Abendessen hier in St. Bonifatius und enden am Sonntag, dem 25. Mai, mit dem Mittagessen. Also genau, und zwischendurch sind dann die Kursblöcke und genau, mit 2 Übernachtungen und Vollverpflegung hier in Winterberg. Und das kostet insgesamt 260 Euro. Und ja, wir haben viele verschiedene Blöcke, Kursblöcke, wo wir inhaltlich arbeiten, in die Tiefe gehen, aber auch Leichtigkeit und Freude reinbringen, das ist uns ganz wichtig, in die Natur gehen, Zeit für einen Kaffee haben, den wir warm und in Ruhe trinken können, oder genau, einfach wirklich da sein dürfen, so wie wir sind und die Zeit einfach schön gestalten. Also wir haben viele tolle Angebote. Letztes Mal gab es zum Beispiel auch einen Wellnessabend. Da haben wir gesagt, das ist auch wichtig, das kommt häufig zu kurz. Und da einfach ja, was vorbereitet. Und für jetzt Mai haben wir uns auch schon viele Dinge ausgedacht und überlegt, ja, die wir gerne vielen Mamas anbieten wollen. Und es sind noch ein paar freie Plätze da, also gerne in den Shownotes schauen. Conny sagte das eben, da wird das verlinkt. Vielen Dank dafür. Gerne anmelden oder bei Fragen auch gerne an uns wenden. Da können wir gerne auch irgendwie besprechen, wie wir das am besten organisieren können.
Wunderbar. Das unterstützen wir gerne und wünschen euch ein wunderbares Wochenende in Elklinghausen.
Herzlichen Dank.
Mit ganz vielen spannenden Frauen und vor allen Dingen wünsche ich allen Teilnehmenden, allen Teilnehmerinnen dann auch wirklich ganz viel Zeit mit sich selbst und ja, einfach Kraft für das, was dann auch wieder zu Hause wartet. Lisa,
vielen
dir
Dank.
Wünsche ich alles, alles Gute für die Zeit, die dann kommt. Ja, wir sehen und hören uns wieder bei nächster Gelegenheit. Vielen Dank, dass ihr in diesem Podcast mit dabei wart.
Danke auch.
Danke. Danke für die Einladung.
Gerne.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.